Im Kirchenjahr sind wir jetzt schon am Ende der Adventszeit. Nächste Woche fängt mit der Weihnachtszeit an, wo dann bis Epiphanias, also bis am Dreikönigstag, dauert. Das hat seinen Sinn, weil es wäre doch ein bisschen eintönig, wenn wir das ganze Jahr einfach Adventszeit hätten. Obwohl es ja schön ist mit den Kerzen am Adventskranz. Aber das ganze Jahr Adventszeit wäre nicht so sinnvoll, nur schon aus praktischen Gründen. 52 Kerzen auf dem Adventskranz, das wäre nicht so gäbig. Aber eigentlich ist es ja gleich so, wenn wir ehrlich sind, wir warten. Wir warten darauf, auf das Kommen vom Herr, auf die Wiederkunft vom Herr. Ich sehe ein Nicken in der Gemeinde. Wahrscheinlich ist unsere Welt auch am 27. Dezember, also nach dem Fest von der Geburt vom Jesuskind, nach diesen zwei Weihnachtstagen, nicht anders als heute. Wahrscheinlich warten wir auch dann auf die neue Schöpfung, die versprochen ist, auf das neue Jerusalem, wo Gott bringen wird, wo Gott dann ganz mit uns sein wird, wo die Verstorbenen auferstehen und wir wieder dürfen mit ihnen zusammen sein. Ich möchte euch mit diesen Überlegungen am Eingang nicht die Hoffnung kaputt machen. Es gibt eine Auferstehung, das glaube ich ganz fest. Die Chancen sind doch sehr hoch, menschlich gerechnet, dass eben zum Beispiel am 27. Dezember nach den beiden Weihnachten, nach dem feinen Essen und nach der Geschenkli-Bescherung eben gleich immer noch die unerlöste Welt der Ort ist, wo wir uns drauf befinden. Und dementsprechend könnte man die Adventszeit eben wirklich ausdehnen und sagen, wir warten immer noch. Wir könnten aus dem Grund ein bisschen pessimistisch werden. Das Christentum als Religion vom Warten anschauen. Da wartet man die ganze Zeit. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Weil es ist eben nicht nur ein Warten, ein passives Dasitzen, sondern es ist ein Erwarten. Ich erwarte, dass der Herr wiederkommt. Und das verändert die Situation. Wenn ich erwarte, dass der Herr wiederkommt, dann sitze ich nicht einfach mit dem anderen Wort gesagt. Wenn ich erwarte, dass der Chef wiederkommt, im Moment ist er gerade unterwegs, aber er kommt wieder, das hat er gesagt. Wenn ich das erwarte, dann verhalte ich mich in der Zwischenzeit eben so, dass ich mich nicht schämen muss, wenn er dann wiederkommt. Erwarten ist also etwas ziemlich anderes als einfach abwarten und sich langweilen und denken, es passiert ja eh nichts. Die Adventszeit ist auf 4 Wochen beschränkt, weil zum Erwarten gehören auch die anderen Feste im Kirchenjahr dazu. Zu wissen darüber, wie denn der Herr gekommen ist, damals hilft mir zu erahnen, wie er vielleicht beim nächsten Mal auch wieder kommt. Ich weiss, dass der Jesus als Baby in ärmlichen Verhältnissen und in relativer Hilflosigkeit auf die Welt gekommen ist. Das kann mir helfen, das Kommen vom Herrn in der Welt zu erkennen. Ich weiche da jetzt zwar ein bisschen von anderen biblischen Aussagen ab, wo gesagt wird, dass der Herr Jesus bei seiner Wiederkunft sehr deutlich wahrnehmbar auf den Wolken käme mit Posaunen und Hörner, Schall, und so, und dass vorher deutliche Zeichen am Himmel zu sehen sein werden, dem möchte ich nicht direkt widersprechen, aber ich möchte gleich betonen, dass der Jesus in Armut und Schwäche in die Welt gekommen ist. Das sollte uns doch gleich ein Zeichen sein, wo wir aufmerksam sein sollen im Leben und wo wir sollten die Ankunft von unserem Herrn vermuten. Und dann haben wir Karfreitag, ein wichtiges Datum im Kirchenjahr. Der Tag zeigt uns, wie Gottes Sohn seinen Weg auf Erde beendet hat. Ein wichtiger Hinweis. Wenn wir wollen, dass Gott bei uns ist, rufen ans Kreuz mit ihm. Es sind mehr Menschen gewesen, die Gott ausgelöscht haben am Kreuz, wo Gott aus unserer Welt vertrieben haben. Und es sind mehr Menschen, die Gott vertrieben aus der Welt, indem wir gegen andere Menschen oder Menschengruppen schreien ans Kreuz. Dass Gott sich nicht auslöschen lässt, zeigt Ostern. Gilt auch heute. Wir können nass auf dem Fall unterwegs sein, Christus ist stärker als der Tod. Es gibt immer Hoffnung und immer die Möglichkeit, wieder umzukehren. Um uns all das bewusst zu machen, haben wir eben nicht das ganze Jahr durch nur Advent, sondern immer wieder die Erinnerungen an das Leben von Jesus Christus. Dass man nicht unwissend wartet und erwartet, sondern dass wir informiert sind und das Wichtige nicht vergessen. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, sie sind Kirchengänger und Gottesdienst bräuchten sie nicht. Das ist ein bisschen riskant, weil die immer wiederkehrende Erinnerung ist wichtig. Sonst werden wir plötzlich zu Menschen, die einfach warten und denken, ja, Kirchen interessiert mich nicht, ich bin schon selber schlau. Und plötzlich kommt er her und wir erkennen ihn nicht. Oder plötzlich rufe ich in irgendeiner Situation ans Kreuz und ich merke es gar nicht. Weil ich meine, ich mich nicht an die Geschichte von unserem Herr Jesus Christus erinnern lasse. Heutzutage ist in der Wirtschaftswelt die Forderung nach lebenslangem Lernen völlig unbestritten, interessanterweise. Das lebenslange Lernen ist aber etwas, das die Kirche schon seit 2000 Jahren betreibt. Eine Selbstverständlichkeit. Ich muss mich durch das ganze Kirchenjahr durch immer wieder erinnern lassen, daran, wer Gott ist und wer. Soweit einmal meine Gedanken zum Advent und mein Werbespot für den fleissigen Gottesdienstbesuch. Jetzt aber zur Marien und der Elisabeth. Ich habe ja am ersten Advent gesagt, mehreren Wochen, am ersten Advent, wir nähern uns an die Weihnachtsgeschichte. Am ersten Advent der Zacharias und der Elisabeth, die im höheren Alter noch ein Kind bekommen haben. Advent. Der zweite Advent haben wir ein bisschen ausgelassen wegen dem Krippenspiel. Aber am dritten Advent ist dann die Maria im Zentrum gestanden, wo der Engel zu ihnen gekommen ist. Und heute jetzt noch die Geschichte, wo die Maria die Elisabeth trifft. Die zwei sind verwandt, wobei die Elisabeth deutlich älter war. Und dann, nach dieser Geschichte, sind wir dann nachher parat, um am 24. die eigentlich Weihnachtsgeschichte zu hören. Maria und Elisabeth heute. Wir haben die Lesung gehört und wir haben ein Bild dazu gesehen. Ich blende es wieder ein, dass ihr es nochmal gesehen habt. Mal schauen, ob da der Empfang genug gut ist von der Fernbedienung, das funktioniert. Ich habe jetzt das Bild vorher während der Lesung schon gehabt und jetzt nochmal eingeblendet. Das müssen wir Reformierten ja ab und zu mit moderner Technik machen, weil wir damals vor 500 Jahren all die schönen Kirchenfenster so ein bisschen entsorgt haben. Und darum zeige ich euch jetzt halt das Kirchenfenster per Projektion. Geht auch. Das ist das Kirchenfenster, das darstellt eben die legendäre Begegnung zwischen den zwei Frauen. Maria Heimsuchung nennt man die Begegnung, oder Visitatio Mariae, für die, die Latinisch gern haben. Mariae Heimsuchung. Auf sehr vielen Bildern wird die Situation gestellt. Oft noch so zusätzlich, dass beide Frauen darauf schwanger sind. Es gibt Bilder, wo bei beiden Frauen noch ein Fötus auf der Bauch drauf gemalt ist, damit auch wirklich klar wird, wie da dargestellt wird. Und manchmal, auf gewissen Bildern, haben einfach beide Frauen einen dicken Bauch. Da auf dem Bild ist das jetzt nicht der Fall, oder zumindest nicht so ganz deutlich. Die Elisabeth hat ehrlich gesagt, jetzt sieht gar nicht so schwanger aus, aber man erkennt sie halt daran, dass sie eben als alte Frau dargestellt ist. Im Gesicht sieht man, sie ist eine alte, mit der Körperhaltung wird es deutlich und der Stock, glaube ich, erkennt ihr auch. Es ist klar, dass das die Elisabeth ist. Und Maria ist auf dem Bild eigentlich auch nicht als schwanger zu erkennen. Allenfalls vielleicht, wenn man ihre linke Hand, die man so ein bisschen noch sieht, am Bauch, hoppla, Helen, kannst du mal stopp drücken, bitte, einfach irgendeine Taste. Oder überlebt. Irgendeine Taste. Genau. Und jetzt nochmal das Bild schnell. Kannst auf der linken Seite musst du mit der Maus schnell drauf gehen. Ist irgendwo das Bild, du siehst wahrscheinlich das nochmal schnell öffnen. Wenn wir Pech haben, sehen wir jetzt halt schon die Weihnachtsgeschichte vom 24. Dezember. Einfach das eine Bild dort. Das mache ich unten schnell weiter, das macht auch nicht. Also ihr habt gesehen, Maria hat die Hand, die linke Hand hat sie so ein bisschen unten am Bauch. Das könnte ein bisschen ein Hinweis sein darauf, dass sie eben schwanger ist auf dem Bild, ist aber auch nicht so entscheidend. Da haben wir es wieder. Ich bin aber auch nicht ganz, ganz sicher, ob man so deuten muss. Einfach gesagt, es sind zwei Frauen, die sich da begegnen, eine ältere und eine jüngere, und das ist ein Kirchenfenster. Von dem her ist eigentlich schon sehr klar, welche Geschichte das, das eben ist. Und wie auch immer, ob sie jetzt schwanger ist oder nicht, ich finde es gut, dass sie da nicht als schwanger dargestellt wird, Maria, weil der Evangelist Lukas, das ist ja eine Geschichte, die nur im Lukas-Evangelium vorkommt, der Lukas, der weiss gar nicht oder sagt gar nicht davon, dass sie in dem Moment schwanger gewesen wäre. Er sagt einfach, dass sie nach der Begegnung mit dem Engel, also wo der Engel Gabriel zu ihr gekommen ist, schnell losgegangen sei zu ihrer Verwandten Elisabeth und die sei schwanger gewesen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail diesbezüglich, ist nicht wichtig für den Moment. Was ich als wichtig empfinde bei dieser Geschichte, wo wir eben das Bild davon haben, ist die Aussage von Elisabeth: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Oder da in dieser Übersetzung, wie hat es da geheißen, ganz ähnlich: Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Die auf der rechten Seite zu der Maria auf der linken Seite gesagt. Oder ist jemand katholisch von euch? Die kennen das noch in einer anderen Form wahrscheinlich. Keine freiwilligen Katholiken, die sich outen. Die Katholiken kennen es oft noch in der Form: Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Habt ihr vielleicht auch schon gehört? Also, mindestens Katholiken, weil die kennen es vom Ave Maria-Gebet. So eins von drei wirklich wichtigen Standardgebet von der katholischen Kirche. Gebenedeit bist du, Maria. Was bedeutet das? Ich meine jetzt nicht das gespässige Wort gebenedeit. Das könnte man in einem alten Duden nachschauen, das ist ja egal, was die genaue Bedeutung ist. Was bedeutet es? Klar ist auf jeden Fall, es ist etwas Gutes. Die Maria ist irgendwie ausgezeichnet unter den Frauen. Sie ist etwas Spezielles. Aber was ist denn so speziell an der Maria? Also inwiefern ist sie gebenedeit oder gesegnet? Sie ist gesegnet, weil sie dürfte Jesus auf die Welt bringen. Der Menschen rettet. Der Menschen gut tut. Sie wieder sehend und hörend macht. Der die Menschen wieder aufrichtet. Maria ist gesegnet, weil sie darf etwas Gutes in die Sie darf Helferin sein für das Gute, kann in die Welt kommen. Gesegnet sind wir dann, nicht wenn wir selber viel Geld oder viel zu essen oder Geschenke oder viel Macht haben. Nein, gesegnet sind wir dann, wenn wir dürfen das Gute auf die Welt bringen. Das hat Elisabeth, die alte Frau, begriffen und in Worten ausgesprochen. Darum ist die zwischen der Maria und der Elisabeth auch erzählenswert. Darum erzählen wir sie jedes Jahr wieder. Die Elisabeth hat begriffen: Gebenedeit bist du, Maria, die von Gott die Gnade bekommen hat, das Heil der Welt auf die Welt zu bringen. Und gesegnet sind auch wir, wenn wir von Gott die Gnade bekommen, das Gute auf die Welt zu bringen. Beten wir alle Zeit darum. Amen.